Gottes Segen.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier in eure Gemeinde. Danke Michael, danke Christine. Es ist schön, die Nachbargemeinden ein bisschen kennenzulernen. Ich bin ja noch nicht so lange hier in der Gegend, sondern erst letztes Jahr hier nach Düsseldorf gekommen, ins christliche Zentrum. So ein bisschen nach Hause kommen für mich. Eigentlich komme ich aus dem Rheinland, aus Bonn und war die letzten 30 Jahre jetzt in Süddeutschland und muss mich anstrengen, nicht zu viel bayerisch oder schwäbisch oder badisch oder sonst irgendwie zu reden, sondern wieder Hochdeutsch oder ein bisschen rheinisch darf auch dabei sein. Ne? Schön, dass wir heute Morgen gemeinsam Gott erleben können. Ich teile einen Traum gemeinsam mit Michael und Christine. Und dieser Traum ist eigentlich in den Worten zum Ausdruck gebracht: Gemeinde soll das Zuhause werden. Das ist euer Jahresthema, ja? Unsere Gemeinde, mein Zuhause. Das ist eine biblische Vision, eine biblische Beschreibung dessen, was Gemeinde eigentlich ist. Nicht nur sein soll, sondern sie ist es bereits. Und wir dürfen das jetzt immer mehr auch zum Klingen bringen. Und ich sage euch ehrlich, ich bin jetzt das erste Mal hier bei euch im Gottesdienst. Ich fühle mich irgendwie richtig wohl hier. Was, geht es euch auch so? Ja? Fühlt euch auch wohl? Das kann man an einzelnen Begegnungen natürlich irgendwie so ein Stück weit ableiten. Bin nett begrüßt worden an der Tür, hier von den Ältesten. Das ist das eine, aber das spürt man auch in der Atmosphäre. Ein freundliches, helles Haus, nette Leute, ja, eine richtige Familie, alle Altersgruppen sind da, ist irgendwie richtig gut. Hier kann man sich wohlfühlen. Und von daher habe ich mir gedacht, oh Mann, hoffentlich habe ich das richtige Thema mitgebracht und sage euch nicht Dinge, die ihr sowieso schon längst macht. Aber dann bin ich auch wieder getröstet worden, weil Paulus sagt, ja, mich verdrießt es nicht, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Und so ist es ja eigentlich auch beim Predigen. Man predigt ja eigentlich immer das Gleiche, habt ihr das schon gemerkt? Irgendwie, es geht immer um Jesus, ne? Es geht immer irgendwie um die Liebe, es geht immer um Gemeinschaft, es geht immer um den Heiligen Geist, es geht immer um Lebensveränderungen, es geht immer darum, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Das sind so ein paar Themen, um die kreist sich eigentlich das ganze Gemeindegeschehen immer wieder, wenn wir ehrlich hinschauen. Das sind ja auch die Themen, auf die es wirklich ankommt, oder? Auf was kommt denn im Leben an? Es kommt darauf an, Glauben zu haben, Sicherheit zu haben, eine Festigkeit im Leben zu haben, zu wissen, dass man gehalten wird. Es kommt darauf an, dass man Hoffnung hat, dass mein Leben sich in die richtige Richtung entwickeln kann, dass noch was kommt, dass das Beste noch vor mir liegt. Das ist das, was wir wünschen. Und dann natürlich die Liebe, die uns trägt, die Beziehungen. Das sind die wesentlichen Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und heute Morgen möchte ich ein paar Gedanken trotz allem mit euch über diesen Gedanken teilen. Willkommen zu Hause ist so ein Schlagwort, was viele Gemeinden sich auf Homepages schreiben, auf Flyer, auf Transparente oder es sogar auf dem T-Shirt tragen. Und auch wir in Düsseldorf, im christlichen Zentrum, haben uns dazu entschlossen, das machen wir jetzt auch. Am Freitag ist unsere neue Homepage online gegangen und das erste Bild, was ihr seht, ist Willkommen zu Hause. Jetzt könnte man natürlich sagen, das machen ja alle, das ist irgendwie abgegriffen, habt ihr nichts was Originelleres. Kann man natürlich einwenden, aber eigentlich finde ich, es trifft genau den Punkt. Wenn du in die Gemeinde kommst, dann kommst du tatsächlich nach Hause aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund, und der ist unbestreitbar, ist einfach der, dass die Gemeinde ist das Haus Gottes, stimmt's? Und Gott ist der Ursprung des Lebens. Er hat mich gemacht, er hat dich gemacht. Und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns um ihn herum versammeln, dann sind wir definitiv zu Hause, oder? Wir sind im Vaterhaus. Deswegen ist die Gemeinde per Definition selbstverständlich mein wirkliches Zuhause. David sagt mal im Psalm, meine Mutter und mein Vater, die haben mich verlassen, aber der Herr, der ist treu geblieben, der steht mir bei. Und manchmal geht es einem auch so im Leben, dass man denkt, naja, bei mir zu Hause läuft es nicht so wahnsinnig gut oder auch in der Firma, die Umstände sind schwierig, aber wenn ich nach Hause komme, wenn ich in die Gemeinde komme, da fühle ich mich getragen. Das ist ein Traum, oder? Und genauso sollte es noch sein. Stellt euch mal vor, was passiert, wenn wir Gemeinde oder wenn alle Kirchen genau das wären, ein Zuhause. Was macht denn ein Zuhause aus? Ich meine, wir wohnen ja alle irgendwo. und sagen, das ist mein Zuhause. Irgendeiner Wohnung, irgendeiner Straße. Aber nur irgendwo zu wohnen, nur irgendwo seine Bleibe zu haben, heißt noch nicht, dass ich ein Zuhause habe, oder? Das ist ein ganz großer Unterschied. Zuhause ist was ganz anderes. Es ist eine Gemeinschaft, eine Umgebung, in der ich mich geliebt fühle, in der ich mich angenommen fühle, verstanden fühle, willkommen fühle, wertgeschätzt fühle, wo ich getragen werde, oder? Das ist für mich zu Hause. Und genau das soll Gemeinde sein. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn Kirche genau der Platz wäre, und bei euch ist es, glaube ich, schon so, ein Stück weit auch in die Richtung, hat sich das schon entwickelt, wenn Gemeinde der Ort ist, wo du sagst, Mensch, meine Woche war so schwer. Und zu Hause läuft es auch nicht gerade so gut. Aber ich darf Gott sei Dank am Sonntag wieder in die Gemeinde gehen. Wie cool, dass heute wieder Sonntag ist. Und da sind Leute, die nehmen mich wahr. Die haben schon auf mich gewartet. Die umarmen mich, die drücken mich, sagen, Mensch, Michael, wie gut, dass du da bist. Freue mich, dich zu sehen. Du siehst wieder super aus. Oder irgendwelche anderen positiven Worte. Sehen wir uns nicht alle danach, wenn wir in die Gemeinde gehen, dass wir so irgendwie empfangen werden? Bleib mal ehrlich. Irgendwie schon, ne? Hoffentlich begrüßt mich einer, hoffentlich werde ich gesehen. Und wenn das dann geschieht, dann ist das wirklich der Höhepunkt der Woche. Davon bin ich fest überzeugt. Wir brauchen zwei Dinge, wenn wir Gemeinde sein wollen, wie Gott es sich vorstellt. Wir brauchen mehr Tiefe und wir brauchen mehr Weite. Wir sprechen über Beziehungen, wir sprechen über Zuhause. Mehr Tiefe, wir brauchen vertiefte Beziehungen, um das abbilden zu können, was Gottes Wesen ist. Vertiefte Beziehungen. Eine Gemeinschaft von Menschen der Liebe bildet das Wesen Gottes ab. Das ist das eine, was wir brauchen. Dann brauchen wir aber auch Weite, eine Gemeinschaft, die offen ist, anschlussfähig ist, die sich nicht abkapselt, die das, was sie hat, irgendwie versucht zu behalten und keinen ranzulassen, sondern offen, weit und sagt, ihr dürft kommen, ihr seid eingeladen, auch du kannst Teil der Familie werden. Tiefe und Weite, beides gehört zusammen. Das Evangelium wird dann glaubwürdig, wenn wir das Leben, was Christus gelehrt hat, und wenn wir das Wesen Gottes, das Willkommenswesen Gottes, die Menschenliebe Gottes irgendwie rüberbringen und die Menschen spüren, die haben auf mich gewartet hier. Definitiv, ich fühle mich wirklich, als wenn ich nach Hause komme. Die beiden Dinge möchte ich heute Morgen mit euch mal ein bisschen tiefer anschauen. Und im Hebräerbrief, im letzten Kapitel, finden wir diese beiden Gedanken gebündelt, kompakt zusammengefasst in den ersten zwei Versen von Kapitel 13. Und es ist so das Abschlusskapitel des Schreibens. Und da packt er nochmal alles rein, was er eigentlich sagen möchte. Vorher hat der Hebräerbriefschreiber weit ausgeholt, das Alte Testament erklärt, die Bedeutung von Jesus nochmal dargestellt und ganz viele große Themen angeschnitten. Und am Ende kommt er wieder aufs Wesentliche, auf den Alltag zu sprechen und sagt, hallo, was ich euch eigentlich sagen möchte, ist erstens Folgendes, Vers 1, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vers 1. Zweitens, und vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Zwei ganz einfache Sätze, die diese beiden Schwerpunkte, mehr Tiefe und mehr Weite zum Ausdruck bringen. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Erster Gedanke. Wenn wir als Gemeinde ein Ort des Zuhause sein wollen, dann braucht es vertiefte Liebe, aufrichtige Beziehungen, stimmt's? Wenn wir darin wachsen. Und das ist genau das, was Jesus eigentlich immer wieder auch gelehrt hat. Eine der wichtigsten Aussagen im Neuen Testament ist Johannes 13, Vers 34. Da sagt Jesus, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und dass ihr die Hoffnung der Welt seid und das Licht der Welt seid. Dass ihr einander liebt. Daran wird man erkennen, dass ihr Menschen Gottes seid. Ist ja interessant, dass er jetzt nicht aufzählt und sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, dass ihr bekennt, dass es einen dreieinigen Gott gibt, dass ihr bekennt, dass es wichtig ist, sein Leben zu verändern. Da würden wir erstmal drauf kommen, oder? Das macht doch eigentlich das Christliche aus. Aber Jesus sagt, es gibt etwas, was noch viel, viel wichtiger ist, was eigentlich die Zusammenfassung, das Fazit dessen ist, was wir glauben, dass wir das Ganze in Liebe umsetzen. Glaube, der durch die Liebe tätig ist, das ist die Summe des Gebotes, sagt Paulus mal im Timotheusbrief. Die Endsumme des Gebotes ist Liebe oder beziehungsweise Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das ist das Wichtigste, was wir haben in unserer Beziehung untereinander. Das Wichtigste, was wir haben in unseren Beziehungen. Deswegen sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 13, das große Kapitel, fängt ja so an: Wenn ich alles hätte, was man nur haben kann, ich könnte in Engelszungen mit euch reden und euch hier eine Rede halten, dass euch die Ohren schlackern, ja? Und ich könnte in allen Sprachen sprechen, hätte die Liebe nicht, er ist nichts. Und wenn ich alle Erkenntnis hätte, ich könnte euch alle Fragen über Gott beantworten. Und ich könnte sogar durch den Glauben, den ich habe, Berge versetzen, ne? Der Rücken. Super, wo ist übrigens der Stefan? Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ich habe es im Hals. Vielleicht können wir nachher mal beten. Wenn ich das alles könnte und das würde Vollmacht da sein, ich hätte aber die Liebe nicht, wäre es nichts. Und wenn ich mich sogar verbrennen lassen würde, sagt Paulus, um anderen Menschen Gutes zu tun und ich hätte keine Liebe, wäre es nichts. Das ist das zentrale Geschehen. Die Gemeinde ist dazu berufen, eine Gemeinschaft der Liebenden zu sein. Ohne Liebe ist alles nichts. Der Michael und ich, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr gern mit Gemeindestrategie. Wie funktioniert das Ganze? Er gehört zum Gemeindeberatungsteam vom BFB. Da war ich auch ein paar Jahre mit aktiv. Und ich liebe es, herauszufinden, wie man Dinge besser machen kann, wie man Gemeinde besser ordnen kann, aufstellen kann. Und einer der Vorreiter dieser Bewegung Gemeindeberatung ist Christian Schwarz. Und er hat etliche Bücher darüber geschrieben. Und an einem Tag war er mal in einer Gemeinde eingeladen zu einem sogenannten Gemeindewachstumsseminar. Und da hat er den ganzen Vormittag sich Zeit genommen und erklärt, was alles passieren muss in der Gemeinde, damit es mehr Wachstum gibt, dass mehr Menschen dazukommen und dass es noch besser läuft. Und er hat ganz tolle Ideen gehabt, die mich wahrscheinlich auch begeistert hätten. In der Pause kommt dann eine Frau auf ihn zu und sagt zu ihm: Ich bezweifle nicht, dass Sie in allem Recht haben, aber das Seminar ist seltsam an mir vorübergegangen. Ich hatte das Gefühl, das hat alles nichts mit mir zu tun. Und dann fragte er mal nach, ja, wieso, was ist denn los? Und dann erzählte sie ihre Probleme. Sie hat Schwierigkeiten in der Gemeinde, ihr Hauskreis ist zerbrochen, sie hat ihre Freunde verloren, ihr Mann hat sie verlassen. Ich lebe in einer lebendigen, wachsenden Gemeinde und fühle mich wie der einsamste Mensch. Und dann fing sie an zu heulen und es war richtig. In der Nacht hat Christian Schwarz, der große Gemeindeberater, nicht schlafen können. Er wälzte sich hin und her in seinem Bett und kam zu dem Ergebnis: Ich pfeife auf alle Gemeindewachstumsprogramme, wenn sie nicht einen Ort hervorbringen, der dieser einsamen und armen Frau Trost und Heilung bietet. Ist das gut? Darum muss es ja gehen. Und ich sage euch, darum geht es auch. Und was denn sonst? Warum sitzen wir da stundenlang in irgendwelchen Seminaren zusammen und überlegen uns, wie es besser funktionieren kann? Aus diesem einen einzigen Grund, Gemeindewachstumsfragen haben immer nur dieses eine einzige Ziel, einen Ort zu schaffen, wo Menschen nach Hause kommen, wo Menschen ankommen, wo Menschen sich geliebt fühlen. Das ist das Ziel, nichts anderes. Das müssen wir rüberbringen. Aber wie geht das konkret? Wie drückt man Liebe konkret aus? Manche Leute haben Schwierigkeiten, wenn man dann anfängt, das mal runterzubrechen in den Alltag. Christian Schwarz, habe ich eben schon erzählt, war in einer anderen Gemeinde und oder wollte in eine andere Gemeinde gehen und da auch ein Seminar halten und telefonierte mit dem Pastor und diskutierte, was könnten wir denn für ein Thema bringen, um eure Gemeinde nach vorne zu bringen. Und er sagt, ich habe einen Vorschlag. Ich würde sagen, wir nennen das Seminar, wie Sie Ihre Liebesfähigkeit steigern können. Sagt der Pastor, ach nee, du, das klingt ein bisschen zu methodisch. Das klingt ja gerade so, als könnte man Liebe lernen oder machen. Hast du nicht noch einen anderen Vorschlag? Und dann grübelte er, kratzte sich am Kopf und er sagte, ich habe noch einen anderen Vorschlag. Wie wäre es damit? Der Agape-Gedanke des Neuen Testamentes, seine Bedeutung für das praktische Gemeindeleben heute. Der Pastor sagte, das ist es, fantastisch, komm. Im Grunde genommen war es nur eine andere Verpackung, ist genau der gleiche Inhalt gewesen. Ja? Wie sie ihre Liebesfähigkeit steigern können. Wir müssen es lernen, über diese Dinge mal konkret nachzudenken. Was gibt es denn für Schritte, konkrete Schritte, die wir einnehmen oder die wir gehen könnten, um die Liebe zu steigern. Wir brauchen eine Kultur der Liebe und Wertschätzung, stimmt's? Wir in Düsseldorf haben darüber auch viel gesprochen und wir haben einen Begriff formuliert, den haben wir Kultur der Ehre genannt. Und in diesem Begriff versuchen wir eben diesen Gedanken der Liebe, der Wertschätzung, der Wärme, der Betriebstemperatur in der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen. Kultur der Ehre, was heißt denn das? Wie können wir das lernen? Und ich sage euch, Kultur ist tatsächlich etwas, was man lernen muss. Ich werde es euch gleich zeigen an einigen Beispielen. Ich habe mal nur mal drei Gedanken, weil die Zeit ist ja begrenzt. Drei Gedanken. Das Erste, was ich denke, wie man Kultur entwickeln kann, ist ein taktvolleres Miteinander einzustudieren. Taktvoller miteinander umzugehen. Das heißt, aufmerksamer zu sein, wie es dem anderen geht und wie er sich fühlt und darauf einzugehen. Taktvoll. Wir hatten mal bei uns in der Gemeinde, wo ich vorher gewesen bin, in Bayreuth, eine alte Oma. Das darf ich so sagen, die war schon über 90. Und mit 92 kam sie dann ins Altersheim, ins Seniorenheim. Und da besuchte ich sie natürlich. Ich war noch jung, viel jünger als jetzt. Und da freute sie sich riesig, wenn der Pastor kam. Und eines Tages kam ich mal so mit Jeans, so wie heute, mit Turnschuhen und ganz locker T-Shirt an und besuchte sie im Altersheim. Und da schaute sie mich von oben bis unten an und sagte, ne. So sieht aber doch kein Pastor aus. Und was war sie enttäuscht, als ich so locker da reinkam. Ich dachte, was hat die denn? Die hat keinen Geburtstag, ist auch sonst nichts Besonderes. Warum soll ich nicht mal ganz normal kommen? Ne, sagte sie, so sieht kein Pastor aus. Da habe ich mir überlegt, ja, muss ich mich jetzt so anziehen, wie jeder andere das möchte hier? Da wohnte ich noch in Bayern, soll ich jetzt immer mit Lederhose kommen und so? Oder? Aber ich habe ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, Mensch, dieser alten Frau könnte ich eine Freude machen, wenn ich einfach so ein bisschen mehr würdevoll daherkomme. Das macht ihr offensichtlich Spaß, das bringt ihr was, da fühlt es sich geehrt. Warum soll ich das nicht tun? Ich gehe einmal im Monat dahin, das ist doch kein Problem. Also habe ich das nächste Mal eine schöne Hose angezogen, ein Jackett. Und was hat sie gestrahlt, als ich so dann kam. Sagte, oh, mein Pastor. Sagte, komm mal, wir müssen mal runter in den Garten gehen. Hat sie mich eingehakt. Und dann gehen wir da unten im Garten spazieren. Da saßen die anderen alten Leute auf Rollstühlen und auf Bänken und so weiter. Und dann guckten die uns so an und da sagte sie überall, das ist mein Pastor hier, das ist mein Pastor hier. Ja? Und was war sie stolz, ja? Dass sie so einen gut aussehenden jungen Pastor hatte. Ne? Ist schon lange her, ja. Also das gut aussehende. Aber das ist so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, wie man das machen kann. Das kostet mich gar nicht viel, taktvoll zu sein. Einfach auf den anderen einzugehen, natürlich gibt es auch Grenzen, ist ja klar, aber das wäre so eins, das zu lernen, das sich, ja, das wichtig zu nehmen. Das Zweite, was mir einfällt, um diese Kultur der Ehre, damit habe ich sie geehrt, die Kultur der Ehre einzustudieren, ist, eine andere Sprache zu entwickeln. Wer 20 Jahre in Oberfranken gelebt hat, der hat, wenn er nicht dagegen arbeitet, irgendwann gewisse Defizite in Bezug auf Wertschätzung und sich geliebt fühlen. Weil das höchste Lob, was man, gibt es irgendeinen Oberfranken hier oder einen Franken? Irgendwelche Franken? Wo kommst du? Mein Vater kommt aus Franken. Ja, aus Franken? Ich liebe die Franken, damit wir uns nicht falsch verstehen. Sonst hätte ich da nicht 20 Jahre ausgehalten. Meine beiden Jungs wohnen immer noch dort. Es ist toll dort, wunderschöne Landschaft, nette Leute. Aber in Bezug auf das Loben sind sie ein bisschen schwach. Das größte Lob im Frankenland heißt? Nuno. Passt schon. Passt schon, ja. Bei den Schwaben soll es noch schlimmer sein. Nichts gesagt ist schon genug gelobt, ne? Also nichts gesagt ist schon genug gelobt. Das ist so ein bisschen Kultur, ne? Bisschen überspitzt dargestellt. Aber als ich das so nach einer Weile feststellte, habe ich gesagt, Leute, wir wollen eine Gemeinschaft der Liebenden sein. Das muss man spüren. Wir müssen uns anstrengen, unsere Sprache verändern und uns bemühen, mehr Wertschätzung auszudrücken. Dann haben wir eins gemacht, da war die Gemeinde noch kleiner und man hat jedes Mal die Geburtstagskinder begrüßt, wie ihr das heute auch gemacht habt. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal eins, wir lernen das jetzt. Ein ganzes Jahr lang werden wir jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat, eine Laudatio halten. Und das Geburtstagskind kommt nach vorne und sein bester Freund kommt mit ihm nach vorne und überrascht ihn und sagt, ich weiß nicht, wie du heißt, aber David, dich mal als Beispiel, Christine, es ist so cool, dass du in der Gemeinde bist. Wenn ich hier ankomme, hast du immer ein offenes Ohr für mich gehabt. Und du hast mich angerufen, als es mir schlecht gegangen ist. Und auf dich kann ich mich verlassen. Und du machst immer hier die Sache in der Gemeinde so gut. Und ich fühle mich so geborgen, weil du da bist. Es ist so toll. Ich wünsche dir Gottes Segen für deinen Geburtstag. Und das jede Woche, ja. Das haben wir so einstudiert. Jeder ist mal dran gekommen. Das hat die Gemeinde wirklich verändert. Das hat sie verändert. Das machen die heute noch. Nicht mehr im Gottesdienst. Heute machen sie es in Kleingruppen, in den Hauskreisen. Aber unsere Sprache hat sich verändert. Und dann veränderte sich plötzlich auch das Begrüßungsverhalten. Vorher, Servus. Und dann haben wir dich umarmt und sich gegenseitig was zugesprochen. Wie gut, dass du da bist, ich freue mich. Da verändert sich die Kultur. Und daran können wir beteiligt sein. Erweitert eure Kultur, eure Beziehung zueinander. Lasst euch mehr Worte einfallen. Und lobt einander, wenn ihr euch seht, wenn ihr etwas macht. Das ist schon mal dritten Gedanken. Loben, anerkennen, Respekt gegenseitig ausdrücken. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, wir haben ja die ersten beiden Verse gelesen, geht der Schreiber weiter und kommt dann bei Vers 17 auf folgende Aussage. Dann sagt er, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch und eure Seelen wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde. Und werden Gott einmal Rechenschaft geben müssen. Verhaltet euch so, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun und keinen Grund zum Seufzen haben. Denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. So eine starke Aussage, findet ihr nicht? Wir müssen eine Kultur der Ehre entwickeln und wer in unserer Gemeinde und in eurer Gemeinde Verantwortung übernimmt und sich reinhängt, viele Stunden sich Zeit nimmt, um diese Gemeinde und euer gemeinsames Leben nach vorne zu bringen, der hat Wertschätzung verdient, findet ihr nicht? Und wenn jemand vorne ist oder irgendwas leitet, der macht sich immer angreifbar, der kann nicht jedem gerecht werden, der macht auch Fehler, aber was Leiter brauchen, ist Ermutigung. Unter Verständnis, dass wir sie anfeuern und sagen, geh weiter, es ist gut, dass wir geleitet werden, es ist gut, dass du dich einsetzt. Klar gibt es auch Defizite, aber im Wesentlichen bin ich doch dankbar. Und ich möchte das zum Ausdruck bringen. Wisst ihr, meine beiden Jungs, ich habe zwei Jungs zu Hause, die sind jetzt schon über 20, das waren richtige Rüpel in der Schule. Die waren noch schlimmer als ich. Und der eine, der war in einem Jahr, da hat er die Pubertät gehabt. Da war er so schlecht drauf, da gab es ständig blaue Briefe und irgendwelche Abmahnungen und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich mal zum Lehrer gehen. Da sitze ich mit meiner Frau vor dem Lehrer und wir sprechen miteinander. Und dann erzählt er mir, was mein Junge alles so anstellt. Und nach einer Weile sage ich zu ihm, warum lassen Sie sich das eigentlich gefallen? Ich hätte ihn schon längst rausgeschmissen, wo es mein Sohn gewesen ist. Ne? Warum lassen Sie sich das gefallen? Und dann sagt er, ja. Wenn ich jetzt mal scharfe Maßnahmen ergreife und einen verschärften Verweis schicke, dann kriege ich Druck von oben. Mein Direktor möchte nicht, dass seine Schule dafür bekannt ist, dass Leute, wenn sie sich nicht gut verhalten, rausfliegen. Ich darf das gar nicht. Ich kriege keine Deckung von oben. Und die Eltern, die sind die ersten Eltern seit langer Zeit, die mir Mut machen und sagen, gehen Sie mal ein bisschen strenger ran. Alle anderen, die stehen auf der Matte, wenn ich nur eine schlechte Note gegeben habe. Und wenn ihre Kinder nur ja nicht mit viel Barmherzigkeit und Gnade und Geduld hier in der Schule sein dürfen. Ich fühle mich völlig eingequetscht, so ein Sandwich. Ich fühle mich nicht geehrt, ich fühle mich nicht unterstützt in meiner Aufgabe. Da bin ich richtig sauer nach Hause gegangen, muss ich euch echt sagen. Und mein Junge hat sich was anhören können. Das geht doch nicht. Die Leute setzen sich ein und auf ihren Nerven wird rumgetrampelt. Das ist keine gute Kultur, findet ihr nicht auch? Ich sage nicht, dass Lehrer alles richtig machen. Ich habe mich auch mit meinen Lehrern geärgert. Und trotzdem bin ich auch dankbar. Ich habe was gelernt von ihnen. Und das in der Gemeinde sollte es einfach anders sein. Wer Verantwortung übernimmt, sollte sich darauf verlassen können, dass er Wertschätzung empfängt und nicht immer nur Kritik. Und dann entwickelt sich ein Teamgeist. Dann halten wir zusammen, wir sind stolz aufeinander, ja? Und wir machen uns gegenseitig Mut, wir ehren uns. Und dann ist das eine ganz praktische Angelegenheit und ich fühle mich wohl. Liebe in der Gemeinde muss praktisch werden. Eine Kultur der Ehre, der Wertschätzung kann man einüben. Das ist gemeint, wenn hier der Schreiber sagt, liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Das ist Tiefe. Tut etwas dafür, dass eure Liebe immer sichtbarer wird, immer belastfähiger wird, tragbarer wird und dass andere Menschen spüren, boah, wie haben sie sich so lieb. Ist eine uralte Bemerkung aus dem 1. Jahrhundert oder 2. Jahrhundert nach Christus von einem römischen Beobachter, der über die Christen schreibt. Da schreibt er rein, wie haben die sich so lieb? Und das sollte auch euer Markenzeichen sein und unser aller. Tiefe. Aber das Zweite ist auch, unsere Gemeinde, mein Zuhause, muss auch erweitert werden um den Satz, unsere Gemeinde, dein Zuhause. Und ich meine dein jetzt den Gast, den Besucher, den Fremden. Wir brauchen nicht nur mehr Tiefe, wir brauchen auch mehr Weite. Eine Willkommenskultur, so könnte man das vielleicht nennen. Kultur der Ehre und das andere ist Kultur des Willkommens, sich zu öffnen. Und was momentan in unserem Land stattfindet, hätte ich Deutschland nie zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Diese Willkommenskultur, so viele Flüchtlinge, ihr macht ja auch eine Menge, habe ich gehört. Und ist das nicht großartig? Ich finde, da kann man auch mal stolz sein auf unser Land. Das hätte uns keiner zugetraut. Natürlich gibt es auch Risiken und Gefahren, die wollen wir nicht verschweigen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht unsere Aufgabe, das machen die Politiker. Wir wollen Menschen willkommen heißen in unserem Haus und ihnen deutlich sagen, bei uns bist du willkommen. Bei uns freuen wir uns, wenn du da bist. Wir nehmen dich gerne auf. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Vers 2. Denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Stell dir doch mal die Frage, für was möchtest du, dass deine Gemeinde in der Stadt bekannt ist? Was würdest du dir wünschen, was Leute auf der Straße über deine Gemeinde sich gegenseitig erzählen? Was würde dir da so einfallen? In der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, in Südbaden, in der Nähe von Freiburg, vor vielen, vielen Jahren, da gab es mal eine Situation vor ein paar Jahren, die hat mir mein Pastor dann später erzählt. Da stehen zwei Türken vor dem Schaufenster und da ist ein großes Plakat von meiner Gemeinde, von der Freien Christengemeinde Mülheim, irgendeine Veranstaltung, eine Einladung. Und der eine Türke sagt zum anderen, sag mal, was ist denn das da für ein Verein, der hier da so groß einlädt? Kennst du diese Freie Christengemeinde? Und da sagt er zu dem anderen, und der Pastor war gerade da und kaufte ein und hörte das Gespräch zufällig mit. Da sagte der andere, du, das sind die, die uns lieben. Das war das größte Lob, was der Pastor in den ganzen 30 Jahren dort jemals gehört hat. Das sind die, die uns lieben. Und das taten sie auch tatsächlich. Von den 300 Gemeindemitgliedern, die sie heute haben, sind 100 Migranten. Die kümmern sich wirklich um die. Und wenn die Stadt ein Problem hat, dann rufen die in der Gemeinde an und fragen, könnt ihr uns nicht helfen? Habt ihr nicht einen Übersetzer? Ist gerade wieder eine Verhandlung. Da ist jemand, der nicht weiß, wie er jetzt weitergehen kann. Wir brauchen Hilfe. Und dann wird die Gemeinde eingeschaltet. Ist das nicht großartig, so ein Image zu haben, dass Menschen auf der Straße wissen, dort kann ich immer hingehen, die lieben mich. Die sind offen für mich. Was für ein herrliches Image. Willkommenskultur. Da dürfen wir und müssen wir unbedingt weiter wachsen. Was gehört denn zu einer gastfreundlichen Gemeinde? Einer Gemeinde, die das Zeug hat, ein Zuhause für andere zu sein. Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Das erste ist, zunächst einmal brauchen wir alle Klarheit darüber, in welcher Welt wir eigentlich leben und wie sich unsere Gesellschaft darstellt. Habt ihr gewusst, dass 40-50% aller Haushalte hier im Ballungsgebiet, in Großstädten, Einpersonenhaushalte sind? 40-50% aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte. Menschen wohnen komplett alleine. Das ist fast die Hälfte aller Wohnungen. Nicht aller Menschen, sondern aller Wohnungen. Das ist schon enorm, findet ihr nicht? Überlegt doch mal, vielleicht hat es doch der ein oder andere von euch erlebt, wenn ihr in meinem Alter, ich bin jetzt knapp über 50, wenn ich jetzt von Düsseldorf, wenn ich jetzt hier die ganzen Jahre gelebt hätte, nach Hamburg umziehen würde und wäre nicht in der Gemeinde. Wo soll ich denn da Leute kennenlernen? Wo gehe ich denn da hin? Als junger Mensch geht man vielleicht in die Disco oder irgendwo anders hin, aber wo gehe ich hin? Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich fix und foxy, weil ich bin auch keine 20 mehr, ich bin müde, ich setze mich vor das Fernsehgerät, gucke die Tagesschau und dann schlafe ich schnell ein, oder? So geht es doch vielen. Wo soll ich da jemanden kennenlernen? Als ich hier nach Düsseldorf gezogen bin, erstmal alleine ohne meine Frau, habe ich auf der Dorotheenstraße gewohnt, Mehrfamilienhaus. Und das Erste, was ich gemacht hatte, ich habe kein Internet gehabt und habe mir gedacht, Mensch, da wohnen so viele Leute. Ich könnte doch mit jemandem ins Geschäft kommen und zahle ihm was, wenn er mir den PIN-Code gibt für seinen WLAN. Dann könnte ich das mit nutzen und zahle was dafür, dann hat er auch was davon. Habe also einen Brief geschrieben mit einem Bild drauf. Hallo, ich bin der Neue, ich bin Pastor Bernhard und wenn Sie irgendwie ein Problem haben, ich helfe gerne, rufen Sie mich an, kommen Sie vorbei, klopfen Sie an. Und das ist meine Frage, wie wäre es, könnten wir nicht da irgendwie in Kontakt kommen? Ne? Da wohnten viele Leute im Haus. Nichts. Gar nichts. Nicht eine Antwort. Keiner hat mir irgendwie mal Hallo gesagt. Nichts. Ich habe die Leute erst dann kennengelernt, als ich zufälligerweise und dummerweise meinen Schlüssel zu Hause vergessen habe und nicht mehr reinkam. Da habe ich die Leute im Haus kennengelernt. Warum? Weil ich draußen vor der Tür stand und nicht mehr reinkam. Ich habe alle angeklingelt, alle Klingeln durchprobiert und ein einziger hat aufgemacht. Da wohnte er ganz oben und dann lernte ich den kennen, dachte, Mensch, mein Schlüssel, so, ja, kein Problem, ich hole mal eben einen Draht. Hat er einen Draht geholt, so eine Büroklammer, wir knacken die Tür auf. Ne? Dann waren wir da am Türaufbrechen und die anderen Nachbarn kamen auch vorbei und so lernte man sich kennen, ne? Also das wäre vielleicht mal eine Idee für dich, um mal das Eis zu brechen da. Aber die erste Erfahrung war die, niemand reagiert, gar nicht. Und viele Menschen sind total vereinsamt, sitzen einsam alleine zu Hause und wissen nicht, wie sie Kontakte bekommen. Wir leben in einer Welt mit hoher Fluktuation. Das heißt, Menschen bleiben nicht mehr ihr Leben lang an einem Ort. Sie ziehen hin, sie ziehen her, Familien werden auseinandergerissen. Das ist die Realität. Menschen haben oft keine ausreichenden Sozialkontakte mehr. Viele haben überhaupt gar keine Freunde mehr. Und wie dringend nötig ist es, dass es Orte gibt, wo ich zu Hause ankommen kann, wo ich willkommen bin, wo ich Anschluss finde, wo Menschen sind, die sagen, auf dich haben wir gewartet. Es war nie so wichtig und wertvoll wie heute. Was für eine wichtige Funktion der Gemeinde. Viel wichtiger als noch vor 50 Jahren. Deswegen müssen wir daraus auch viel, viel mehr machen. Wir leben in einer Welt der Vereinzelung. Und wenn ich als Christ, egal wohin ich komme, in eine Gemeinde gehe, habe ich an jedem Ort der ganzen Welt sofort Kontakt und Gemeinschaft. Ist das nicht ein Glück? Ich bin schon viel in der Welt rumgekommen, überall, in Südafrika, in Indien, in Lateinamerika, in Kanada. Egal wohin ich komme, ich gehe in die Gemeinde, sage, ich bin Pastor Bernhard, herzlich willkommen. Und euch geht es auch so. Ist das nicht großartig? Und dieses Glück weiterzugeben, zu sagen, du bist auch eingeladen, komm. Das müssen wir noch mehr lernen. Das ist ja auch eure Jahreslosung, Epheser 2, Vers 19. Nicht mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern Hausgenossen Gottes. Auch du bist eingeladen. Du bist kein Fremder mehr. Du gehörst dazu. Das heißt, für uns als ganze Gemeinde müssen wir umdenken lernen. Nicht nur einige wenige, wir alle müssen umlernen. Wenn unsere Bundeskanzlerin davon spricht, unser Land wird nicht mehr dasselbe sein, kann uns Angst machen. Auf der anderen Seite kann man es auch positiv verarbeiten und sagen, ich muss mich auch verändern. Ja, wenn wir diese Integrationsaufgabe leisten wollen. Und wenn wir eine Gemeinde für andere sein wollen, muss sich jeder in der Gemeinde innerlich neu aufstellen. Ja, die ganze Gemeinde braucht eine neue Willkommenskultur. Die ganze Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es bei euch früher zu Hause gewesen ist. Wir waren vier Kinder, drei Jungs und ein Mädchen, wenn da Besuch kam. Mein Onkel mit seinen drei Kindern. Dann wurde vorher erstmal die Familie zusammengetrommelt und dann wurden Aufgaben verteilt. Susi, du kümmerst dich um die Hildegard, wenn die kommen. Bernhard, das war ich, du kümmerst dich um den Reinhard. Und die anderen beiden, die beiden Großen, der Christian und der Reinhard, ihr schaut, dass ihr beim Christoph was macht. Räumt euer Zimmer auf, zieht euch vernünftig an. Wenn der Onkel kommt, sind wir alle unten an der Haustür, wir begrüßen sie alle miteinander. Ich will euch nicht runterpfeifen. So war es bei uns zu Hause. Bei euch auch? Na, heute vielleicht nicht mehr, aber es war in 70er Jahren so, ne? 60er, 70er Jahre war das noch so üblich. Alle Mann antreten, wenn Familie kommt, wenn der Opa, Oma kommt, dann müssen wir sie alle begrüßen, nicht nur die Eltern und wir sitzen oben in unserem Zimmer. Ja, war es zumindest bei uns. Hat uns das Spaß gemacht? Nein. Natürlich nicht. Nach einer Weile schon, wenn sie dann wieder gefahren sind, war es immer ganz traurig. Ne? Aber erstmal, nee, ach, jetzt kommt der schon wieder. Ich habe eigentlich was anderes vor. Und wisst ihr, genauso könnte es auch uns in der Gemeinde gehen. Erste Reaktion, ach nee, was will denn der Pastor da von mir? Ich soll mich jetzt um andere Leute kümmern. Ich habe mich so darauf gefreut, mit dem Heinz mal einen Kaffee zu trinken und mit ihm mal wieder ein Gespräch zu führen. Er ist ein cooler Typ und wir haben die gleichen Interessen. Ich bin in die Gemeinde gekommen, um selbst was zu bekommen. Ist ja auch richtig so. Aber das Ganze jetzt aufzumachen, zu sagen, ich will nicht nur für mich kommen, ich komme jetzt als Gastgeber. Du bist ein Gastgeber. Das ist ein ganz anderes Gefühl, oder? Gastgeber zu sein als Gast. Wenn du zur Gemeinde gehörst, bist du kein Gast, kein Fremdling, sondern du bist Gastgeber. Hat ganz viel mit unserem Denken zu tun. Da fängt das Ganze an. Habt ihr mal darüber nachgedacht, vielleicht sind auch einige Gäste heute Morgen hier, was die für einen weiten Weg hinter sich haben? Können wir uns dann auch hineinversetzen, wie das ist, wenn du noch nie in einer Freikirche gewesen bist und du bist eingeladen worden, was für einen weiten inneren Weg hast du bereits hinter dir? Was sind das wohl für Leute? Ekklesia, Gemeinde, keine Ahnung, was für ein Verein da ist. So. Der war so ein Fisch da hinten drauf auf dem Auto. Ich weiß nicht, was ist denn das für ein Verein da? Was machen die dazu eigentlich? Angeln die oder? Wann muss ich aufstehen im Gottesdienst? Muss ich mich bekreuzigen? Wie viele innere Widerstände Menschen oft überwinden müssen, erstens überhaupt in die Kirche zu gehen und dann auch noch in eine Freikirche. Das sollten wir ehren und wertschätzen. Kräftiger Applaus für alle Gäste, die es geschafft haben, in die Gemeinde zu gehen. Das ist nicht leicht. Großartig. Das ist sehr, sehr, sehr mutig. Mach du das doch mal. Geh mal irgendwo hin, wo dich niemand kennt, wo du keine Ahnung hast, wie die Leute denken und ticken. Und das andere ist, aus welchen Lebensumständen kommen die Leute wohl? Was bringen die alles mit an Enttäuschungen, an Katastrophen des Lebens? Welche Fragen, welche Vorbehalte? Ein Pastor in den USA hat vor einigen Jahren eine kleine Pioniergemeinde übernommen, die sich in einer Schule zum Gottesdienst versammelte. Es waren so 20, 25 Leute und da sind sie immer sonntags reingegangen in einen Klassenraum, haben die Stühle auf die Seite geschoben, haben da irgendwie einen Stuhlkreis gebildet und haben dort ihre Gottesdienste gefeiert. Die Tafel hing noch so dort, wie sie immer hing. Die Stühle standen nur am Rand, es war nichts geschmückt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass das eine Kirche ist. Aber die Gemeindegründer haben das gar nicht so schwierig empfunden. Für die war es wichtig, Gemeinschaft zu haben, zusammenzukommen. Die haben überhaupt keinen Blick dafür gehabt, wie das auf Außenstehende wirkt. Dann kam eben dieser neue Pastor und fing an, mit ihnen darüber zu sprechen. Leute, so geht das nicht. Das ist total ungemütlich hier. Kalt, die Tafel, die müssen wir irgendwie abhängen. Die Stühle müssen anders stehen. Es muss mehr geschmückt werden. Es muss irgendwie mehr wie eine Kirche aussehen. Und da haben die da angefangen, darüber nachzudenken und haben da eine Willkommenskultur entwickelt. Es muss jemand unten auf der Straße stehen. Wer kommt denn schon hier auf die Idee, dass hier eine Kirche ist? Wir müssen Leute einladen und, und. Und so hat die ganze Gemeinde sich angefangen zu verändern in ihrem Denken und dann eben auch im Handeln. Und dann kam eines Tages eine kleine Familie zu Besuch. Die hatten sich fest vorgenommen, es ist das letzte Mal, dass wir in irgendeine Gemeinde gehen. Die Frau hatte eine schwere Zeit hinter sich. Die Mutter war gestorben und war sehr traurig. Sie sind umgezogen, die kannte keinen, all das, was ich eben erzählt habe. Und sie waren schon in einigen Gemeinden gewesen. Sie waren Christen oder offen dafür und niemand hat sie wirklich richtig wahrgenommen. Kompliment an euch, ich wurde hier gleich willkommen geheißen an der Tür, hat man schon gemerkt, Leute gehen herzlich miteinander um, gute warme Atmosphäre, ist nicht selbstverständlich. Ich komme ja viel in Gemeinden rum und oft ist es so, obwohl ich der Gastsprecher bin, bis ich hier vorne an der ersten Reihe bin, meine Bibel abgelegt habe, hat mich kein einziger begrüßt. Kein einziger hat auf mich gewartet, keiner stand an der Türe, keiner hat Hallo gesagt, jeder ist mit seinen Sachen beschäftigt, geht mal andere Gemeinden. Wir müssen dringend was lernen an der Stelle. Ihr habt es schon richtig gut gemacht. Kompliment. Aber ich weiß eben auch, wie es so anders sein kann. Und das war eben die Erfahrung dieses Ehepaares. Wir waren schon so oft abgewiesen worden oder irgendwie nicht richtig willkommen geheißen worden. Und dann haben sie sich am Tag, bevor sie da hingefahren sind in die Gemeinde, hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, Mann, das ist das letzte Mal, dass ich mitkomme in eine Gemeinde. Die letzte Chance, die ich der Kirche gebe. Und Gott sei Dank hatte die Gemeinde sich vorher verändert. Und dann haben sie eine Überraschung erlebt. Sie haben mit dem Auto, sind sie unten angekommen, sofort war jemand da, hat ihnen geholfen, einen Parkplatz zu finden. Beim Aussteigen geholfen, Kinderwagen rausgeholt und gesagt, hier geht's rein. An der Türe unten an der Straße stand jemand, hat sie begrüßt. Dann sind sie hochgegangen. Oben war auch wieder jemand, der sie begrüßt hat. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Softdrink haben? Geht's gut? Hier ist die Garderobe. Ach, Sie haben Kinder dabei. Toll, ich zeige Ihnen mal, wo hier das Kinderprogramm ist. Und dann wurden die da wunderbar versorgt. Und jemand fragte, darf ich mich neben sie setzen heute? Und nach dem Gottesdienst wurde noch ein Kaffee angeboten. Und am Ende merkten sie, wow, wir sind zu Hause angekommen, wir bleiben. Ist das nicht toll? Wisst ihr, und wie viele Menschen kommen wohl hier in diese Gemeinde oder in andere Gemeinden und sagen sich innerlich genau das Gleiche? Das ist die letzte Chance, die ich der Kirche gebe. Vielleicht habt ihr nur diese eine einzige Chance, einen Menschen zu überzeugen davon, dass Gemeinde gut ist, dass es hier ein guter Ort ist. Wir haben nicht viele Chancen. Der erste Eindruck ist entscheidend. Und deswegen müssen wir uns so viel Mühe geben. Und ich freue mich, dass ihr da auf einem guten Weg seid. Wirklich nochmal ein großes Kompliment an euch. Das bedeutet auch, dass wir mit unserem ganzen Auftreten uns noch viel stärker damit beschäftigen müssen, wie Menschen wohl hier ankommen. Ich habe einen Traum. Ein Ort, die Gemeinde ist ein Ort, an dem man sich aufrichtig liebt und aufrichtig umeinander bemüht. Ein Ort, wo man merkt, die Leute, die dazugehören, die haben sich gefunden. Das ist Familie. Das ist mein Traum. Und ich träume von einem Ort, an dem Menschen überrascht werden, die neu sind, die als Fremde, als Gäste reinkommen, die überrascht werden von dem Willkommen, was ihnen bereitet wird. Sodass sie am Ende sagen, damit habe ich nie gerechnet, dass es so freundlich und gut ist. Wenn wir das hinkriegen, dann spiegeln wir das Wesen Gottes wieder. Bill Heibels erzählt mal eine Begebenheit aus seiner Gemeinde, die haben ja auch einen weiten Weg hinter sich, wo genau das immer wieder passiert, dass Menschen, die das erste Mal kommen, überwältigt werden von dem, was sie da erleben. Er erzählt von einer Frau, die von ihrem Mann betrogen wurde und mit den zwei Kindern, die da waren, sitzen gelassen wurde. Amerika, ohne richtiges Sozialsystem. Die ist durch alle Maschen durchgefallen. Kein Geld mehr, keine Versorgung mehr. Und dann auch noch die Scham, der Mann hat mich verlassen, ich bin alleine hier. War völlig verzweifelt, hat sich nicht getraut, die Nachbarn um Hilfe zu bitten, weil sie sich so geschämt hat. Und irgendwann mal, weil nichts mehr im Kühlschrank war, ist sie nachts an den Mülleimer der Nachbarn gegangen, hat nach was Essbarem gesucht. So tief ist sie runtergekommen und wusste nicht, wie sie da rauskommt. Und irgendwann hörte sie, das Image der Gemeinde, ja, haben wir darüber gesprochen, das sind die, die mich lieben. Irgendwann hörte sie, da gibt es so eine Gemeinde, die Willow Creek Church. Du, die kümmern sich um Menschen, die leben eine Willkommenskultur. Irgendwie kriegt sie davon Wind und sagt sich, da muss ich mal hingehen. Dann fuhr sie dorthin, wurde herzlich willkommen geheißen, wie ich es eben geschildert habe, von den Leuten. Und eine Mitarbeiterin nahm sich Zeit nach dem Gottesdienst, um mit ihr über alles zu sprechen und sagte, Mensch, dir ist wirklich Schlimmes widerfahren. Darf ich deine Adresse haben? Ich würde dich gerne besuchen kommen. Ein paar Tage später kam diese Frau, hat diese Frau besucht und hat gesagt, hier ist ein Schlüssel. Da draußen vor der Haustür steht ein Auto. Nehmen Sie sich den Schlüssel, fahren Sie los und gucken sich nach Jobs um. Kümmern Sie sich nicht um Ihre Kinder. Ich habe ein paar Mitarbeiter dabei. Wir gucken und beschäftigen uns mit deinen Kindern, damit du einen neuen Job finden kannst und wieder Grund unter die Füße bekommst. Die Frau fiel fast vom Hocker und sagte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt ihr dazu? Ihr kennt mich doch überhaupt nicht. Völlig überwältigt. In einer Gemeinschaft von Menschen, die nicht nur geredet haben, sondern gehandelt haben. Und jetzt denken wir doch mal an das Wesen Gottes. Wie ist denn Gott? Diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist eine Geschichte über das Wesen Gottes. Wenn ein Mensch fern ist vom Vaterhaus Gottes, Wie geht es dann Gott? Was tickt in seinem Herzen? Er ist der Vater des verlorenen Sohnes. Und was hat er gemacht, als sein Sohn zurückkam? Wurde der rausgeklingelt von irgendeinem Knecht? Hey, du, dein Junge ist wieder da. Komm mal eben runter. Hat er irgendwie geschlafen, das Leben anders gestaltet und nicht mehr daran gedacht? Nein, wir finden diesen Vater Tag für Tag an der Türe und er hält Ausschau nach seinem verlorenen Sohn. Und als er endlich kommt, ist er der Erste. Und er rennt ihm entgegen, ihr kennt die Geschichte, fällt ihm um den Hals und der Sohn sagt, das kann doch nicht wahr sein, Papa. Ich habe gedacht, bestenfalls ein Knecht und jetzt machst du mich wieder zu deinem Sohn, das gibt's doch gar nicht. Du feierst eine Party für mich. Wie gibt's denn sowas? Schaut mal, das ist das Wesen Gottes. Überrascht werden von der Güte Gottes. Es ist viel besser, als ich es mir jemals ausgedacht habe. Das muss Gemeinde sein. Seid ihr mit mir? Das muss Gemeinde sein. Das ist unser Auftrag. Mehr Tiefe, mehr miteinander in Beziehung leben. Aufrichtige Liebe untereinander. Und dann aber auch Weite, andere Menschen mit reinnehmen. Das ist das Wesen Gottes. Ausschau halten. Offen sein, darauf warten, sodass Menschen, wenn sie hier reinkommen, sagen, ist das wirklich wahr? Habt ihr auf mich gewartet? Definitiv, auf dich haben wir gewartet, weil Gott auf dich wartet. Und diese Botschaft, diese dürfen wir leben, die dürfen wir umsetzen. Und ich lade euch ein, mit mir noch zu beten, um Gott zu bitten, dass er das in unserem Leben, in unserer Gemeinde immer mehr zur Realität macht. Wollen wir das noch gemeinsam tun?